Verehrte, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, was ist der Mensch, was sind wir Menschen doch für seltsame, ambivalente Wesen? In der Heiligen Schrift wird am Anfang berichtet, dass uns Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat, männlich und weiblich, ausgestattet mit der Vernunft, die das Wahre erkennen und dem Willen, der das Gute suchen und tun kann, und mit der Sehnsucht danach, das Schöne, die Schönheit zu schauen und sich danach auszurichten. Der Psalmist sagt Großes über den Menschen: Gott hat ihn nur wenig geringer gemacht als ihn und ihn eingesetzt zum Herrscher über die ganze Schöpfung. Und der Mensch kriegt den Auftrag, in dieser Schöpfung die Schöpfung selber zu kultivieren. Und am allerwichtigsten im Blick auf die Ähnlichkeit mit Gott ist: der Mensch ist frei. Er hat Freiheit geschenkt bekommen, auch frei in diesem paradiesischen Garten zu wirken, zu kultivieren, zu bebauen, sich zu sorgen. Er darf auch den Geschöpfen, den Tieren Namen geben und Gott würde schauen, wie er sie nennen würde. Der Mensch ist frei. Und an dieser Freiheit setzt das große Problem an. Da gibt es diese eigenartige geschöpfliche Wesenheit, geistige Wesenheit, die in den Bildern des Schöpfungsberichtes als Schlange dargestellt wird. Doppeldeutig, mit doppelter Zunge, kommt sie dem Menschen des Paradieses nahe und versucht, ihn die Grenzen dieser Freiheit zu überschreiten. Ist Gott wirklich so gut, wie er dir sagt, dass er dich hier in den großartigen Garten setzt und dir alles tun lässt, aber dieses eine vorenthält, die Erkenntnis von Gut und Böse? Wenn du genau hinschaust, dann ist dein Gott ein Geizkragen, der dir das Eigentliche nicht gönnt, dass du selber über Gut und Böse für dich entscheiden darfst und es erkennen darfst. Er gönnt dir nicht, wirklich zu sein wie er, obwohl er vorgibt, dass du ihm ähnlich bist. Nimm es dir, es steht dir zu. Der alte Geizkragen gönnt dir nicht. Und der Mensch lässt sich verführen, und die Schrift erzählt, dass er von diesem Augenblick ein ganz anderer ist. Mit allen Ambivalenzen, die wir vom Menschen kennen. Gut geschaffen, wunderbar, auf das Große hin orientiert, auf das Leben sogar in der Freundschaft mit Gott. Und gleichzeitig als der, wo überall in der Welt er auftaucht, auch Elend schafft und Lüge und Leid und Hass und Mord und Totschlag und Krieg und Bitterkeit und Eifersucht. Und all das ist auch im Menschen. Der Mensch, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Tragödie. Und wenn wir uns dieses Bild vom Garten nochmal vergegenwärtigen, dann ist das Wichtigste dieser Freiheitsbeziehung nicht nur einfach, dass der Mensch tun kann, was er will, sondern dass es in und aus der Freundschaft mit Gott tut. Liebe und dann tu, was du willst, sagt uns Augustinus 400 Jahre später als ein Grundgesetz christlichen Denkens und christlichen Handelns. Liebe und dann tu, was du willst. Du bist ein von Gott geliebtes Wesen, und aus diesem Bewusstsein heraus gehst du in die Freiheit in der Schöpfung. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, helfen uns innerweltliche Bilder. Zwei möchte ich Ihnen anbieten. Im beruflichen Kontext, ich bin gerne jemand, der im beruflichen Kontext Menschen Verantwortung übergibt und auch lässt, weil ich vertrauen mag, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, was sie tun, gern tun und gut tun. Und wenn so eine Atmosphäre in einem Team, das beruflich miteinander unterwegs ist, gut ist und da ist und es gelingt, dann ist es wunderbar, dann geht man da gerne hin und man tut in Freiheit und dann oft auch in guter Qualität seine Arbeit. Aber wenn da jetzt jemand dabei ist, der diese Freiheit ausnutzt zum eigenen Vorteil und zum Beispiel mehr Überstunden aufschreibt, als er hat, oder sich da und dort mal Vorteile sucht, ohne dass es die anderen wissen, oder bestimmte Dinge liegen lässt und einfach dem anderen zuschiebt, obwohl es seine Aufgabe ist, was alles in einem beruflichen Kontext passieren kann, dann entsteht plötzlich Misstrauen untereinander und dann bin ich als Leiter genötigt, zu sanktionieren und zu kontrollieren. Das heißt, auf einmal ist eine Atmosphäre, dass Menschen aus dem gegenseitigen Vertrauen, dem guten Miteinander herausfallen, die ganze Gemeinschaft durcheinander bringen und der leitet, plötzlich als jemand wahrgenommen wird, der kontrolliert und womöglich bestraft. Oder denken Sie an eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die verheiratet sind oder ein Paar sind und der eine dem anderen wirklich vertraut, dass er oder sie in dem bleibt, was sie einander versprochen haben und darin trotzdem auch das tun kann, was er gerne tut, was ihn vielleicht auch mal alleine beschäftigt und solche Dinge. Und wir spüren, es gibt in dieser Freiheit auf der einen Seite eine Beheimatung, auf der anderen Seite Grenzen. Sobald jemand diese Grenze überschreitet in einer Beziehung und zum Beispiel betrügt oder die Sorge um das gemeinsame Gut, was einem gehört, irgendwie verrät und für sich ausgibt, alleine, ohne dass es der andere weiß, entsteht Misstrauen und die Beziehung wird verändert und die Partner fangen an, sich gegenseitig zu kontrollieren und zu verdächtigen. Und es ist ein Schlamassel da. Der Mensch ist aus der ursprünglichen Vertrauensbeziehung zu Gott herausgefallen, mit der dramatischen Konsequenz, dass er sich vom geistigen Leben abgeschnitten hat und jetzt nur noch gewissermaßen sein biologisches Leben hat und er totgeweiht ist. Und der Mensch hat jetzt gewissermaßen in sich nicht nur die Sehnsucht nach dem wahren, guten, schönen und größeren, sondern zuerst einmal, ich muss mich absichern. Ich muss mich erst einmal um mich selber kümmern. Ich muss zuerst einmal schauen, dass ich durchkomme und womöglich gegen die anderen. Und der da oben, der kontrolliert mich und sieht womöglich alles und will mich immer nur klein halten. Verstehen Sie, aus diesem Herausfallen fällt automatisch auch ein anderes Licht auf den, der ihn eigentlich liebt und der ihn geschaffen hat. Gott ist jetzt der Räuber hinter den Wolken, wie es Friedrich Nietzsche formuliert hat, der mir erst recht nicht gönnt, dass ich doch hier mir meinen Besitz anschaffen muss, meine Sicherheit sorgen muss für Anerkennung, für Macht, für Selbsterhalt bleiben muss. Der Tod kommt eh auf mich zu. Liebe Schwestern und Brüder, von hier aus nochmal diese eigenartige Macht angesprochen, die da am Anfang als Schlange vorgekommen ist. Die kommt in der Heiligen Schrift häufig vor, unter verschiedenen Namen. Der Durcheinanderwerfer, der Satan, der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der Lügner von Anfang an, all diese Titel hat diese eigenartige geistige Macht. Und der Mensch, der aus dieser ursprünglichen Freiheit herausgefallen ist, der kennt diese ursprüngliche Freiheit nicht mehr, in Gott zu sein und darin gewissermaßen sich zu entfalten. Aber wir ahnen etwas von dieser Freiheit, liebe Schwestern und Brüder. Sie alle kennen wahrscheinlich Verhältnisse, wenn Sie unter Menschen sind, die Sie gern haben. Dann sagen Sie vielleicht, hier darf ich sein, wie ich bin. Bei euch darf ich sein, wie ich bin. Und Sie empfinden es nicht als Unfreiheit, sondern das Sein, wie ich bin, empfinden Sie als Freiheit. Aber der unerlöste Mensch sagt nicht, hier darf ich sein, wie ich bin. Der unerlöste Mensch sagt, ich bin nur frei, wenn ich tun darf, was ich will. Nur wenn ich tun darf, was ich will. Und dieses, was ich will, ist vor allem zu meinem Vorteil. Also wir ahnen, liebe Schwestern und Brüder, dass der unerlöste Mensch durch den Freiheitsbegriff, den er sucht, eher versklavt wird und dazu neigt, sich zu versklaven, ohne es vielleicht sogar zu merken, aber nicht mehr in eine Freiheit des Beheimatetseins hineinfindet. Und die andere Macht, die da unterwegs ist, die geistige Macht, die so viel Macht hat, dass sie Jesus sagen kann, ich zeige dir alle Reiche dieser Welt und gebe sie dir, wenn du mich anbetest. Und der im Johannesevangelium tatsächlich der Herrscher dieser Welt heißt. Der Hebräerbrief wird dann dieses eindrückliche Wort sagen, wozu Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um die Macht dessen zu brechen, der die Macht hat über den Tod, nämlich den Teufel. Und der uns befreit von der Angst vor dem Tod. Irgendwie ist diese Angst vor dem Tod so tief in unsere DNA eingegraben, dass wir alles Mögliche versuchen, um uns zu sichern, womöglich auf Kosten der anderen. Und was da nicht alles in uns auch Platz hat, liebe Schwestern und Brüder, neben dem Guten, dem Schönen und dem Wahren. Der Mensch ist ambivalent. Und wenn Sie sagen, das betrifft mich jetzt nicht, ehrlich glaube ich, das wäre zu kurz gedacht. Mich betrifft's. Hat es schon mal Situationen gegeben, in denen Sie gedacht haben, ah, da sind lauter Menschen, die mich anerkennen und ich bin froh, bei denen zu sein. Aber wenn die wüssten, wie es in mir wirklich ausschaut, dann täten die mich vielleicht gar nicht mehr mögen. Oder haben Sie schon mal gedacht, ich genüge doch nicht. Ich gehöre eigentlich nicht dazu. Ich spiele denen jetzt was vor, damit sie mich mögen. Der Mensch ist ambivalent, liebe Schwestern und Brüder. Und vielleicht hat jeder von uns Angewohnheiten, die er echt nicht mag, aber von denen nicht loskommt. Versklavung. Und wahrscheinlich gibt es unter uns ganz viele Menschen, gell? Und ich nehme mich von alledem nicht aus, sondern schließe mich ein, die irgendwas in ihrem Leben deutlich wichtiger nehmen als Gott. Wissen Sie, wie das heißt in der Heiligen Schrift, wenn man was deutlich wichtiger nimmt als Gott? Götze. Und dann ist man in dem Moment abhängig von einem Götzen. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, sind wir bei dem Thema, dass wir aus uns selber nicht mehr die Möglichkeit haben, so wie wir gebaut sind, nach dem, was die Schrift erzählt von einem Fall in diese Welt hinein, die auch noch mit dem Tod als Konsequenz rechnet. Wir sind aus uns selber nicht mehr mit eigener Kraft in der Lage, dorthin zu finden, wo wir einmal zu Hause waren. Obwohl wir es ahnen. Und wir neigen dazu, alles Mögliche als Ersatz für das Glück, die Heimat, das Ziel unserer Sehnsucht zu nehmen, was es nie sein kann. Jetzt kommt Gott und beschließt eine Rettungsoperation. Und wie müsste er kommen, damit er nicht einfach als der superallmächtige Kontrolleur, der mir meine Freiheit nicht gönnt, wie müsste er kommen, damit er nicht so verdächtigt wird? Er kommt als Baby. Er kommt als Baby, das sich klein macht und mitten unter den Menschen aufwächst, vielleicht am Anfang, um möglichst wenig Verdacht zu erregen. Er erregt dann schon noch genug Verdacht. Aber dass wir dann nachher erkennen dürfen, dass er alles das, was er auf sich nimmt und durchleidet, deswegen tut, dass wir erkennen, die Sucht nach Macht, nach Anerkennung, nach egozentrischem sich festhalten an dieser Welt, nach dem Glück irgendwie nur innerweltlich suchen, das bringt uns alles nicht nach Hause. Das macht uns vielleicht seelisch vieles davon am Ende nur kränker. Und Jesus will nichts anderes, liebe Schwestern und Brüder, als uns zu verstehen geben, dass der, der uns geschaffen hat, wirklich ein Vater ist. Und dass er, Jesus, das Abbild dieses Vaters und der Retter ist, der nichts anderes will, als uns nach Hause führen. Und der das, was wir heute am Kreuz sehen, enthüllen, feiern, deswegen auf sich genommen hat, damit wir verstehen, alles, was uns versklaven will, alles, was uns mit Schmerzen, Leid, Verzweiflung bedroht, alles, was uns hindert zu lieben, weil Liebe immer auch verwundbar macht, all das ist nicht mehr das Letzte, hat nie mehr das letzte Wort. Der Tod ist nicht das Ende, liebe Schwestern und Brüder. Er hat es auf sich genommen und verschlungen und verwandelt. Heißt es nun, dass wenn wir mit ihm gehen, kein Leid mehr erleben, um Gottes Willen? Die Welt ist leidvoll und die Welt ist ungerecht. Aber er hat uns verheißen, wenn wir mit ihm, dem Gerechtesten von allen, innerlich gehen, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann kommen wir mit allem, was uns bedroht, anders durch. Womöglich so, dass wir dann auch noch wachsen in unserer Fähigkeit zu vertrauen und zu lieben und nach Hause zu kommen, weil wir ahnen, dass das, was er uns da schenken will, schon der Anfang der neuen Heimat ist. Die andere Seite, liebe Schwestern und Brüder, die andere Seite will verhindern, dass wir das glauben. Das glaubst du doch selber nicht, dass einer, der wie der letzte Verbrecher am Kreuz hängt, dir was zu geben hat. Schau dich doch an in deinem Elend. Das bringt alles nichts. Du wirst elendig in dieser Welt zugrunde gehen. Liebe Schwestern und Brüder, die Schrift sagt uns, die Zeugnisse aller Christen aller Zeiten, vor allem der großen Glaubenden, sagen uns, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir immer wieder aufstehen, wenn wir ihn bitten, dass wir seine Liebe spüren dürfen und wir im Vertrauen auf ihn zurückfinden, dann wird der andere und das andere in uns nie gewinnen. Dann leben wir mit ihm immer im Sieg. Immer im Sieg. Wir müssen die Karfreitage unseres Lebens aushalten. Wir gehen mit ihm im größeren Frieden durch und wir gehen dem ganz großen Frieden entgegen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.